Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floro.
Immer zum schönsten Themenpark der USA gewählt.
Ich mache alle neue Reiselistens einmal.
Safari-Park-Atmosphäre. 41.000 Tiere gerettet. Wir haben über 44 verschiedene Slides in Aquatica. Aber viele der Rides sind barrierefrei.
Hallo Holger.
Hallo Florian.
Holger, mit wem sprechen wir denn heute in unserem Meine Reise USA Podcast?
Ja, ich habe zu Gast den Norbert Simon von United Parks and Resorts.
United Parks and Resorts. Ordne das mal ein. Was ist das da?
Dazu gehören SeaWorld, Busch Gardens und noch diverse Wasserparks in den USA. Und Norbert ist ein absoluter Experte. Ich hoffe also von ihm auch ein paar richtig gute Tipps für uns alle zu bekommen zu Themenparks. Also was muss ich da beachten, wenn ich einen Themenpark in den USA besuche?
Dann bin ich mal auch gespannt.
Willkommen zu Meine Reise USA. Heute ist bei mir Norbert Simon. Norbert Simon, du vertrittst seit fast einem Vierteljahrhundert die Parks, die Themenparks, die man früher als SeaWorld Parks kannte. Jetzt heißen sie United Parks und Resorts. Was genau verbirgt sich dahinter? Hallo erstmal.
Ja, hallo, Holger. Hinter United Parks and Resorts verbirgt sich eine Gruppe von 12 Parks in den USA. So bekannte Markennamen wie SeaWorld oder Busch Gardens, Discovery Cove und Aquatica, also ein buntes Sammelsurium von verschiedenen Themenparks, alle in den USA und mit sehr unterschiedlichen Charakteren, aber hoffentlich sehr attraktiv für einen Besuch mit der Familie.
Das ist jetzt die große Frage, was haben diese Parks eigentlich zu bieten? Aber vielleicht versuche ich es erstmal geografisch einzuordnen. Wir haben bei meiner Reise USA ja normalerweise immer eine bestimmte Region. Diesmal verteilt sich das so ein bisschen. Es gibt, glaube ich, zwei Schwerpunkte, wenn ich das richtig sehe, Kalifornien und Florida. Stimmt doch, oder?
Ja, das stimmt. Wir haben in Florida 5 Parks, 3 in Orlando und 2 in Tampa Bay. In Kalifornien, in San Diego, wo das erste Park von uns, also SeaWorld San Diego, ist auch noch ein weiterer Park, Sesame Place. Aber eigentlich nicht zu vergessen, wir haben auch 3 Parks in Texas, in San Antonio. Und das ist jetzt auch hoffentlich etwas wichtiger in Zukunft, weil wir ja auch einen Direktflug mit Condor dorthin haben.
San Antonio, absoluter Geheimtipp, glaube ich, für alle USA-Reisenden. Und es gibt dann, glaube ich, noch einen Park in Virginia.
Stimmt, genau, in Williamsburg, also Busch Gardens Williamsburg. Sehr schöner Park, also seit länger als ich das mache, immer zum schönsten Themenpark der USA gewählt. Liegt wunderschön in einer natürlichen Landschaft eines Tals mit Bäumen und wo halt die ganzen Rollercoaster sich wunderschön in die Landschaft einbetten.
Du hast 2 der ganz bekannten, der großen Marken schon genannt. Vielleicht können wir uns darauf erstmal fokussieren und mal fragen, was haben die eigentlich zu bieten, so ganz grundsätzlich. Ja. Und zwar das eine ist SeaWorld und das andere ist Busch Gardens. Und da gibt es eben noch einige kleinere Parks, die man dazu sicherlich nochmal nennen sollte.
Gut, die SeaWorld und die Busch Garden Parks sind eigentlich nicht so unterschiedlich. Alle unsere Hauptmarken, also diese 5 Parks, SeaWorld und Busch Gardens, bieten eigentlich 3 verschiedene Erlebnisse für den Besucher. Einerseits nahe Begegnung mit Tieren, also wir sind zoologische, akkreditierte und zertifizierte Zoos, haben darüber hinaus verschiedene Shows und Vorführungen, die im Laufe des Tages stattfinden, viele Events und eben halt mit unterschiedlichen Ausprägungen in den einzelnen Parks. Sehr viele Rides, Attraktionen, die halt spannend sind. Rollercoaster, Rollercoaster, die halt eben sehr aufregend sind. Und das sind so die 3 Hauptbesuchsgründe. Mhm. Zwischen SeaWorld und Busch Gardens ist der wesentliche Unterschied, dass die Busch Garden Parks eher Tiere aus dem Landbereich, also in in Tampa, so aus Afrika, Südamerika, in der zoologischen Sammlung haben. Die SeaWorld Parks sind eben bekannt für die Meerestiere.
Und da gibt es noch Wasserparks, richtig?
Stimmt. Also wir haben unterschiedliche Wasserparks. Also immer am Standort von einem SeaWorld oder einem Busch Garden Parks gibt es ganz in der Nähe, zum Teil einfach auf der anderen Straßenseite, Wasserparks. Also die Hauptmarke ist da Aquatica. In Tampa heißt es Adventure Island. Aber das sind so Wasserparks, die man vielleicht auch hier aus Europa kennt, mit vielen Rutschen, mit die Amerikaner sagen, Lazy Rivers, wo man halt einfach hindurch schwimmen kann. Oder halt eben auch mit Wavepools und dergleichen mehr.
Aber auch dort ist es so, diese Wasserparks, da gibt es einen Bezug zu Tieren, oder?
Ja, die Aquatica-Parks haben dieses Element, zumindest in Orlando, wo man halt eben eine unbekanntere Delfinart sehen kann, oder man schwebt halt im Wasser halt durch eine Glastunnel, wo halt eben dann drumherum dann eben Fische zu sehen sind. Aber das ist nicht so der Hauptfokus, aber halt eben, weil es SeaWorld Wasserpark ist, diese Verbindung zu dem Hauptpark SeaWorld dann da hergestellt wird. Aber da steht eigentlich eher so der Fun-Faktor halt mit den verschiedenen Rutschen im Vordergrund.
Das heißt, viele Leute werden es wahrscheinlich auch kombinieren. Die sagen, ich mache einen Tag SeaWorld und gehe dann in den Wasserpark. Ist das so eine typische Geschichte?
Ja, das ist ganz typisch, vor allem in Orlando, wo man halt eben viel Angebot hat und deshalb eben relativ oder mehr Zeit verbringt. Also die Parks, also SeaWorld Aquatica, sind jeweils auf einen Tag ausgelegt, also typischerweise. Und wenn man halt dort vielleicht einen Vacation Home irgendwo bezieht und mehrere Tage Zeit hat, dann geht man zu dem einen oder ein paar oder in den anderen Parks. Und es gibt natürlich auch Kombinationstickets.
Wenn man zum Beispiel die SeaWorld Parks jetzt vergleicht, wir haben ja drei, wenn ich es nicht sehe, sind die jetzt nochmal unterschiedlich oder kann ich da in etwa dasselbe erwarten? Also ist es so, wenn ich in Kalifornien war, muss ich den in Orlando noch gesehen haben? Oder ist es eigentlich so, dass man sagt, jetzt dann geh doch lieber mal zu Busch Gardens oder geh lieber in den Wasserpark?
Was willst du hören? Jetzt muss ich aber aufpassen, was die Kollegen drüben haben, wenn die das hören. Natürlich ist das Konzept ähnlich. Mhm. Ja, man hatte die drei Elemente mit den Tieren, mit den Shows oder Präsentationen. Mhm. Und mit den Attraktionen. Der wesentliche Unterschied zwischen den drei ist inzwischen bei den Attraktionen, bei den Rollercoasters. Also Orlando hat am meisten, Texas ist von der Fläche am größten und das muss ja so sein in Texas. San Diego ist das ursprüngliche SeaWorld Park von 1964 gegründet, etwas kleiner von der Fläche. Aber wenn man diesen Park gesehen hat, dann würde man in Orlando verschiedene Attraktionen zusätzlich erleben können, die man in San Diego nicht hatte. Aber halt von der Tiersammlung, von den Präsentationen, ist es eigentlich sehr ähnlich.
Aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, wenn man in einer Region unterwegs ist und man ist grundsätzlich an dem Thema Themenparks interessiert, dann ist das auf jeden Fall immer ein Tipp, das in die Reise zu integrieren.
Das würde ich auf jeden Fall tun, vor allen Dingen, wenn man mit der Familie unterwegs ist, weil unsere Parks eigentlich für den gesamten Altersspektrum etwas bieten, also auch für die Jungen. Wir haben sehr viele Spielecken für die Kleinsten, aber auch für Großeltern, die mit den drei Generationen unterwegs sind, die vielleicht die Rollercoasters vermutlich nicht besuchen wollen, haben wir halt eben unsere lehrreiche Präsentation mit den Tieren und eben die Habitate, die man halt dort besuchen kann.
Und ich glaube, was man ganz generell mal sagen muss, Themenparks sind eben nicht nur was für Familien mit Kindern oder für Großeltern mit Kindern. Also seht ihr wahrscheinlich auch ganz viele junge Leute, die, das ist ja auch bei deutschen Themenparks so, die sagen, wir möchten einfach mal diese Rides ausprobieren und natürlich der zusätzliche Anreiz dann eben wirklich das ganze Thema Umgang mit Tieren. Also ich glaube, das ist auch etwas, was, du hast es angedeutet, generationsübergreifend, wirklich für alle und auch nicht nur für Familien mit Kindern spannend ist.
Genau, also vor allen Dingen bei den SeaWorld Parks sehen wir uns ja zuerst auch als zoologische Institution, ja, mit einem Auftrag, etwas über diese Tiere und die Erhaltungswürdigkeit der verschiedenen Spezien zu vermitteln. Aber wir sehen halt eben, und das war ein konkreter Schritt, den man halt vor 20 Jahren gemacht hat, um halt eben diese Gruppe der jungen Erwachsenen auch was Interessantes zu bieten, dieser Altersbereich halt eben über diese von den Tieren inspirierten Attraktionen halt hinzuzubauen. Und wir sehen zunehmend natürlich von Europa aus junge Erwachsene, Paare, auch ohne Kinder, die halt in unsere Parks kommen, SeaWorld Busch Gardens vor allem Ding, aber auch zu den Wasserparks. Und natürlich so ursprünglich die Idee halt mit den Tieren und den Habitaten, also wie halt hier ein Zoo, junge Erwachsene oder Kinder von eben halt etwas zu zeigen von diesen Tieren. Aber das ist nicht der alleinige Fokus.
Das heißt, im Grunde bieten die für jeden etwas.
So sehen wir das natürlich. Mhm. Und wenn man halt eben Befragungen macht im Park, dann ist das eigentlich auch so. Mhm.
Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Busch Gardens anschauen. Auf der einen Seite haben wir da die Tierwelt. Auf der anderen Seite, die Busch Gardens sind bekannt für ihre Rides, für ihre Achterbahn.
Ja, vor allen Dingen in Florida, Busch Gardens Tampa, hat die größte Sammlung von Outdoor-Attractions oder Rollercoasters im gesamten Südosten der USA. 10 Stück, wenn da jetzt die 10. Achterbahn in diesem Sommer aufmacht. Mhm. Und da sind wirklich verrückte Sachen dabei. Also Iron Gwazi ist halt so eine Hybrid-Achterbahn, nennt sich das. Also eine Holz-Achterbahn-Konstruktion mit Stahl. Träger und halt Schienen, die ganz verrückte Sachen machen können und halt, aber nicht alleine nur Rollercoasters. Wir haben halt mit Serengeti Flyer halt eine Schaukel letztendlich, die vom Jahrmarkt gleich bekannt ist, nur halt eben viel größer mit über 40 Meter und 180 Grad Schwingungen und ein Drop Tower von über 200 Fuß.
Da bin ich ja raus.
Ja.
Also machst du sowas?
Ich mache alle neue Rides mindestens einmal, um zu sagen, dass ich dabei war. Aber jetzt werde ich auch nicht jünger und so nicht alle Sachen sind halt mehr so spaßig. Aber das ist ja halt auch interessant, dass die Leute ja zu uns kommen, um halt gerade solche Soft-Adventure halt zu machen. Also irgendwo vom Kopf her weiß man, dass es sicher ist, aber wenn man dann einsteigt, ist man dann trotzdem schon ein bisschen erstmal beängstigt. Und so ein Drop Tower mit Face Down, also wo die Sitze dann nach vorne kippen. Das habe ich einmal gemacht mit meinem Sohn, als wir da waren, der halt morgens extra als erstes dorthin wollte, hochgeschaut hat und gesagt, nee, lieber nicht. aber als wir dann gehen wollten am Nachmittag, hat er sich dann nochmal dazu durchgerungen. Dann musste ich natürlich auch mit.
Und du hast das offenbar ganz gut überstanden.
Ich habe es überstanden, aber wenn man halt so durch den Park läuft, dann hört man immer wieder Schreie und kann halt eben verstehen, warum.
Also ich finde diesen Moment, wo man oben ist und wo man weiß, gleich geht es los. Also
wenn man die Augen auf hat in dem Moment, dann. Und einige unserer Rides mit so Drops, wie wir das nennen, also wo man abstürzt quasi, also bei den Achterbahnen, aber auch eben bei den Drop Tower, da kann man computergesteuert dafür sorgen, dass der Drop also erst nach 2 Sekunden beginnt oder eben auch schon nach 0,3. Also von daher, auch wenn man ein Ride wiederholt, ist es doch ein neues Erlebnis
jedes Mal. Der Thrill bleibt, wie man so schön sagt. Wir können uns ja ganz kurz mal anhören, wie die Begeisterung bei einem typischen Ride bei Busch Gardens. Wir haben da mal eine kleine Tonprobe, eine kleine Kostprobe, weil wir beide wollen jetzt ja nicht anfangen zu schreien. Das überlassen wir dann doch den Besuchern. Ja, das war so jetzt so die typische Stimmung. So klingt an vielen Stellen dann Busch Gardens. Gibt es da aus deiner Sicht, du hast einige Beispiele schon genannt, gibt es Rides, die du besonders empfehlen kannst? Gibt es etwas, was dir persönlich besonders gut gefallen hat?
Ja, das ist natürlich schwer, irgendwie sowas rauszugreifen, weil die alle doch sehr unterschiedlich sind. Ich finde allerdings so Cheetah Chase zum Beispiel in Busch Gardens, also wunderschön, weil, also wie der Name sagt, also ist das eine Achterbahn, die inspiriert ist von den Cheetahs. Und das heißt, die ist besonders schnell, aber sie wechselt auch die Richtungen häufig und ist nicht unbedingt hoch. Also es gibt am Anfang natürlich ein Hügel, aber danach ist das alles halt sehr erdnah, aber wechselt oft halt auch die Richtung. Also sowas finde ich spannend. Und was ich eigentlich auch gut finde, lange Jahre oder die letzten Jahre haben wir immer so extreme Rides hinzugebaut. Jetzt bemüht man sich halt auch etwas für die Jüngeren oder die nicht ganz so großen Menschen hinzuzubauen. Also was wir so Family Rides nennen, da kommt halt in Busch Gardens jetzt in diesem Jahr hinzu Phoenix Rising. Und das ist halt, was wir ein Family Coaster nennen, wo man halt schon ab der Körpergröße 1,7 Meter hinein kann. Aber das kenne ich natürlich nicht, weil es erst bald aufmacht. Aber das war so eine Lücke zwischen den Extreme Rides und den Kiddie Rides, wie wir so nennen, die wir eigentlich nicht genügend Angebote hatten.
Also das, ja, toll,
versuchen wir jetzt zu schließen.
Also das heißt, da ist auch wirklich dann ein Ride für die ganze Familie. Ansonsten ist es ja tatsächlich so, dass man sich im Zweifelsfall entscheiden kann. Man ist mit der Familie da. Die einen machen dieses, die anderen machen jenes.
Also genau. Also die Rides, vor allem, das ist oft auch ein Missverständnis, höre ich manchmal bei Fragen. Die sind nicht kategorisiert bei Alter, also das, man muss erst mal 10 oder 12 Jahre alt sein, sondern die Körpergröße ist entscheidend, eben einfach um die Sicherheit der Sitze und die körperliche Unversehrtheit zu sehen. Das heißt also, die großen Rides, die fangen so bei 1,38 an. Also von daher muss man da schon 10 oder 12 Jahre alt sein. Aber eben die etwas Jüngeren, für die müssen wir jetzt auch mehr bieten.
Schön. Wenn ich jetzt mit der Familie in Busch Gardens bin und eigentlich gar nicht so auf Rides stehe, bieten die trotzdem eine ganze Menge, oder?
Was, ja, natürlich. Also, ja, vor allen Dingen Busch Gardens hat zunächst einmal, wenn man reinkommt, so Safari-Park-Atmosphäre. Da hat man halt die ganzen Tiere, die man halt auf der Savanne oder Serengeti, wie wir es nennen, halt sehen kann. Die Giraffen und die Elefanten, die Antilopen, was man halt so alles kennt, Rhinos, Nilpferde auch. Und die kann man halt zum Teil klassisch wie in ein Zoo mit offenen Gehegen halt erwandern. Man kann aber auch ein Busch Gardens Express-Zug, wobei der Name halt irgendwie ein bisschen seltsam klingt, weil es so eine alte Dampflocke ist, die halt einmal um den Park herumfährt, sehr langsam, und kann man durch dieses Serengeti hindurchfahren und einfach, ja, ich weiß nicht, was mag das sein, 5 bis 8 Stundenkilometer rechts und links halt die Tiere schauen. Ja, das Ganze dauert dann halt eine, ja, gute halbe Stunde, würde ich sagen. Aber darüber hinaus haben wir an verschiedenen Stellen auch verschiedene Präsentationen oder Shows, wie wir das nennen, die wechseln ein bisschen, aber haben meistens immer auch einen Bezug zu bestimmten Tierspezien, die bei uns halt auch sind. Eine ganz andere Geschichte, speziell in Busch Gardens Tampa, das ich immer wieder empfehle, für unsere europäische Gäste vor allen Dingen, ist unser Animal Care Center. Das ist ein Gebäude, das muss jetzt irgendwie 10 Jahre oder sowas im Park sein, wo man hineingehen kann, und da kann man halt 2 verschiedene Sachen auch erleben. Einerseits gibt es dort eine, ja, Küche, wo halt eben auch einige Veterinäre halt 2-3 Mal am Tag so eine kleine Präsentation abhalten, Frage-Antwort-Spiel zu den verschiedenen, ja, Futterarten, die man halt in so einem Zoo mit Tieren aus der ganzen Welt vorhalten muss und wie man das halt eben mischt. Und dann halt in einem zweiten Raum, und das ist das eigentlich für mich Spannende, da gibt es halt 3 verschiedene oder 2 Untersuchungsräume, nur mit Glaswänden abgetrennt. Da kann man halt eben zuschauen, wie halt Tiere ihre medizinische vierteljährliche oder halbjährliche Check-ups machen oder halt wenn unglücklicherweise halt verletzte Tiere von außerhalb zu uns gebracht werden, dort halt auch eben bei der Wiederherstellung durch eine irgendwie halt Operation am Flügel eines Vogels beispielsweise halt zuschauen. Also da, das Ganze ist auch mit Mikrofonen ausgestattet, zwei Wege. Man kann halt draußen eine Frage stellen und wenn es nicht gerade sehr kritisch ist innen drin, dann gibt es halt auch Antworten von den Veterinären, was da gerade gemacht wird und warum.
Damit ist man dann eben auch ganz nah dran an dem Thema Tierschutz und Tierversorgung. Das ist ein großes Thema für Busch Gardens und auch für SeaWorld. Ich glaube, bei SeaWorld ist dieses Thema noch stärker ausgeprägt. Ist das richtig?
Ja, also wir hören immer wieder in den letzten Jahren, und das ist grundsätzlich so eine gesellschaftliche Diskussion, die stattfindet weltweit, vor allen Dingen auch hier in Europa und in den USA. Gibt es denn heutzutage noch eine ethische Grundlage für einen Besuch in einen Zoo? Ja, das ist erstmal so eine Grundidee oder Grunddiskussion. Wir meinen schon, und da gibt es natürlich weltweit sehr gut geführte Zoos, die zertifiziert sind und im Rahmen von vielen Arterhaltungsprogrammen integriert sind. Es lässt sich ja nicht von der Hand weisen, dass verschiedene Tiere in der sogenannten Wildnis eben halt auch immer schwierigere Lebensgrundlagen begegnen, Habitatverstörung oder halt speziell bei den Meerestieren mit der Ausbeutung der Fischgründe, mit Plastik. Vermüllung der Weltmeere. Das sind halt Themen, die für uns halt auch wichtig sind und auf ja unterhaltsame Art und Weise thematisiert werden in den Parks. Man muss halt erstmal entscheiden, will ich halt ein Zoo besuchen? Will ich halt mal mir selber oder halt meine Kinder diese Tiere von der Nähe zeigen und halt die Bedeutung oder die Begründung, warum halt solche Tiere wichtig sind für uns aufzuzeigen. Und wir hoffen halt, den einen oder anderen davon ja zu überzeugen oder darüber anzuregen, nachzudenken, wenn er wieder zurückgeht nach Hause, etwas gegen diese Zustände zu unternehmen.
Und da hast du uns einen schönen O-Ton mitgebracht von Dr. Chris Dold. Der ist Chief Zoological Officer, sowas gibt es. Also es gibt ja alle möglichen Chief Officers. Das ist der Zoo.
Das ist der ausgebildete Veterinär, der halt alle Tiersammlungen in den unterschiedlichen Parks verantwortet und halt eben auch die Betreuung und auch wie wir diese Tiere in den einzelnen Parks auch präsentieren, verantwortlich.
Und der hat uns zum Thema, was kann ein solcher Zoobesuch ein Parkbesuch auslösen? Warum ist das so wichtig? Was to make a difference, to make a change? Das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an.
Our role is to inspire millions of people to see our animals, to connect with them, and then to make changes at home that lead to conservation of wild animals and wild spaces. This is what is so critically important about the role of zoos in our society today.
Ja, das war Dr. Chris Dold, Chief Zoological Officer der United Parks and Resorts. Ja, du hast es eben schon gesagt, dass du dem Thema begegnest du wahrscheinlich relativ oft, dass Leute ja mit Fragen kommen und sagen, ist das noch zeitgemäß? Wie reagierst du da grundsätzlich darauf?
Ja, das ist immer natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Fragestellung aufkommt. Es gibt doch sehr starke Emotionen bei dem Thema und man muss manchmal auch sagen, man hat eine unterschiedliche Meinung dazu. Mhm. Aber wenn es eine offene Diskussion ist, dann kann man schon etwas unsere Geschichte erzählen. Ich denke, oft kommen Missverständnisse auf, weil wir ja durchaus auch als Themenparks bekannt sind und nicht als Zoos. Mhm. Aber das ist halt vielleicht der erste, der erste Punkt, den man halt aufklären sollte. Wir sind zertifizierte und reglementierte zoologische Gärten. Was Seaworld und Busch Gardens angeht, da sind halt die Gesetze und die Regulierungen in den USA recht streng. Wir sind halt auch von namhaften, unabhängigen Institutionen zertifiziert. Und das muss halt alle 3 bis 5 Jahre gemacht werden. Beispielsweise vom American Zoological Association. Da sind eigentlich in den USA nur 10% der zoologischen Gärten schaffen halt diese Zertifizierung und die machen wir halt wiederholt. Aber halt, im Allgemeinen ist es einfach, Themenpark und Tiere, schließt sich das nicht gegenseitig aus. Aber wir versuchen natürlich, einen Besuch in einem unserer Parks auch dazu zu benutzen, gewisse Informationen zu transportieren über die Erhaltungswürdigkeit dieser Tiere. Wie kann man das am besten machen? Nicht jeder kann irgendwie in die Wildnis gehen und diese Tiere in ihren natürlichen Habitaten besuchen. Und oft sollte man das auch nicht. Also wir haben über 20 Millionen Besucher im Jahr bei uns. Da würde ich halt wirklich davon abraten, halt Whale-Watching-Tours in dieser Größenordnung halt zu machen oder halt irgendwo zu den Nashörnern oder sowas in südlichen Afrika an diese Menge zu bringen. Und das ist ja der eigentliche Anspruch eines Zoos inzwischen. Ja, also wir wandeln uns ja mit der Gesellschaft mit, dass man nicht vergessen sollte, dass man nicht alleine auf der Welt ist als Mensch oder Homo sapiens oder andere Tiere und Natur hier vorzufinden ist, die wir erhalten müssen. Und wenn man halt aus einer Stadt kommt und in eine Stadt geboren ist als Kind, hat man nicht so viele Möglichkeiten, diese Tiere halt zu sehen. Aber es ist wirklich etwas anderes, diese Tiere aus der Nähe zu sehen, als irgendwo im Fernsehen oder in einem Film.
Und ich glaube, du hast es zwischen den Zeilen schon gesagt und auch Dr. Chris Dole hat es ja so erwähnt. Ich glaube, das Schöne an der Geschichte ist, dass ich wirklich Leute sensibilisieren kann für die Probleme, die wir in der Welt haben, was den Klimaschutz angeht, was den Artenschutz angeht und die negativen Konsequenzen, die zum Beispiel aus der Plastikverschmutzung der Meere entstehen, aus der Erwärmung der Meere, aus Verletzungen, die Tiere erleiden, zum Beispiel durch Seetiere, durch Motorboote und Ähnliches. Das sind ja alles Dinge, denen man sich erst dann bewusst wird, wenn man mal damit wirklich konfrontiert wird. Und das macht ihr ganz aktiv.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, also diese Inspiration ist halt immer ein Beweggrund von uns gewesen, ist es auch nach wie vor. Und das ist ja auch ein Bereich, der nicht ausreichend genug bekannt ist und den wir schon immer gemacht haben, also diese ganze Tierrettungsthematik. Vermutlich haben wir nicht darüber genug gesprochen in unserer Historie, aber seit 10, 15 Jahren tun wir das jetzt zunehmend mehr. Seit der Gründung von SeaWorld in San Diego 1964 sind wir aber auch ein Tierrettungsorganisation gewesen. Inzwischen, weiß ich, ob das eine 41.000 Tiere gerettet, ob das jetzt, manchmal freue ich mich über die Zahl, manchmal denke ich, um Gottes Willen, so viele Tiere mussten halt eben gerettet werden.
Wenn wir sie nicht hätten retten müssen, aber es ist ja
genau
toll, wenn sich jemand kümmert.
Richtig. Und das sind natürlich sehr unterschiedliche Tiere, von Delfinen, von den Seekühen, Manatees, zu vielen verschiedenen Vogelarten, die halt irgendwo entweder krank, verletzt, wie du sagtest, oder halt eben auch wo man halt eben Jungtiere auffindet ohne Eltern. Ja. Und die werden dann unterschiedlich aufgefunden, natürlich meistens einfach von jemandem, der am Strand ist oder irgendwo die Straße entlang fährt und einen Vogel sieht. Und wir sind so Erste-Hilfe-Instanz mit unserer Parks und haben eben auch das Know-how von den verschiedenen Tierspezien und die Tiere werden dann zu uns gebracht. Dort gesund gepflegt und sofern sie rehabilitiert sind und wieder in der Wildnis überleben können, wieder freigelassen. Also jedes Tier, das zu uns gebracht wird, wird erstmal getrennt gehalten, also ohne dass die Besucher diese Tiere sehen, also im Hintergrund quasi, hinter der Kulisse, und werden dann halt wieder ausgewildert. Natürlich gibt es einige Tiere, die ja dann halt nicht überlebensfähig sind. Also das bestimmen nicht wir, sondern halt die staatliche Behörde. Und diese Tiere bleiben dann bei uns. Wir geben diese Tiere dann eine Heimat. Und das ist auch ein Teil in so sozialen Medien, ein Kritikpunkt. Gelegentlich werden Bilder gepostet von einem Seekuh, einem Manatee mit nur einer Flosse oder sowas. Und dann wird uns vorgeworfen, dass das bei uns passiert ist. Aber nein, das ist ja genau umgekehrt. Ja. Dieses Tier würde halt eben nicht in Florida mehr überleben alleine und ist aus welchen Gründen auch immer halt verletzt worden und soll aber natürlich ein tierwürdiges Leben haben und bleibt dann bei uns.
Du sagtest gerade, dass viel davon passiert hinter den Kulissen. Welche Möglichkeit haben Besucher, an diesem ganzen Thema teilzuhaben? Wie wird diese Botschaft transportiert?
Ja, das ist etwas, das wir zugegebenermaßen in der Vergangenheit etwas zu sehr versteckt haben, möglicherweise. Aber ja, seitdem diese Welle der Kritik in den letzten Jahren aufgekommen ist, haben wir da ein bisschen uns geöffnet. Es gibt in allen unseren Parks, also wie in Busch Gardens sprachen wir schon vom Animal Care Center, in SeaWorld in Orlando gibt es jetzt einen Bereich SeaWorld Rescue Center, wo man halt eben auf so eine leicht erhöhte Bühne hochsteigen kann, mit einem Veterinär sich unterhalten kann und auf verschiedene Becken schauen kann, wo halt eben gerade verletzte Tiere sind. Zumeist sind das Seekühe, vor allem in Florida. Und eben Fragen und Antwort machen kann dort. Ja, und natürlich ist das immer ein Thema in unserer Tierpräsentationen in SeaWorld, also bei der Delfin-Präsentation oder bei den Seelöwen-Präsentationen oder Orca-Präsentationen wird das natürlich auf unterhaltsame Art und Weise auch mit eingeflossen in der Präsentation. Aber wir haben schon lange immer so ein Konzept, so Edutainment, also Belehrung durch Unterhaltung, was uns auch manchmal so vorgeworfen wird. Aber natürlich soll ein Besuch unseres Parks ja nicht nur,
nicht nur schwere Kost sein.
Man soll ja einen schönen Tag haben. Ja. Aber halt, man lernt am besten, wenn man dadurch merkt, dass man halt diese Thematik mit aufnimmt. Und das ist so halt eben unser Anspruch. Und natürlich erreichen wir nicht jeden Besucher, aber halt bei so vielen jährlichen Besuchern brauchen wir ja auch nur halt eben die jüngere Generation zu inspirieren und hoffen, dass da halt eine Veränderung stattfindet.
Mhm. Wir hatten vorhin bei den Busch Gardens schon so ein bisschen darüber gesprochen, was deine Favoriten sind, was sich da tut, gerade was die Rides angeht. Vielleicht mal bei SeaWorld, gibt es da etwas, was dir immer persönlich besonders gut gefällt, wo du sagst, Mensch, das schaue ich mir immer wieder gerne an oder das würde ich auch jedem empfehlen?
Ja, ich meine, neben den Orca-Präsentationen, die ja halt nach wie vor im Vordergrund sind, obwohl wir ja keine Orcas mehr nachzuchten, züchten, aber die werden ja noch einige Jahre bei uns sein, würde ich halt beispielsweise unsere Rollercoaster Manta empfehlen. Mhm. Das ist halt wieder so eine verrückte Geschichte, wo man halt erstmal sich ganz normal in eine schwebende Achterbahn hineinsetzt, aber das heißt keine Schiene unter einem, sondern über einem. Mhm. Aber ehe es dann losgeht, klappen diese Sitze nach vorne, weil Manta ist ja ein Rochen.
Ja.
Und die Idee dort ist, dass man halt eben durch die Luft schwebt, wie ein Rochen durch das Wasser schwimmt. Das heißt, mit den Augen nach unten. Und das ist halt so für die typische Achterbahnfahrer ganz ungewöhnlich, weil die ganzen Elemente des Loopings und der Kurven halt umgekehrt sind, weil man normalerweise vom Kopf her das im Sitzen erlebt, aber jetzt halt eben im Liegen. Und letztens hat dann halt bei uns auch eine Weltneuheit aufgemacht, Pipeline, the Surf Coaster. Da steht man quasi auf einem Surfbrett Und macht halt eine Achterbahnfahrt. Und die Weltneuheit dabei ist, dass das Ganze ein hydraulisches System hat für die Sitze, also man so ein kleines Ding, wo man gegenlehnt. Und man kann mit den Beinen selbst bestimmen, also indem man halt hoch und runter wippt, wie aufregend halt diese Fahrt ist, quasi nachempfunden ein Wellen. Also ich kann nicht surfen, aber halt auf ein Surfbrett zu stehen und am Wellen zu reiten.
Also quasi ein interaktiver Coaster, wenn
man so sagt. Sozusagen. Ja. Also man kann halt eben in die Hocke gehen, ängstlich wie der eine oder andere ist. Oder man kann sich hoch und runter wippen, wenn man halt über die Hügel geht und halt etwas mehr Airtime, wie das so schön heißt, als erleben.
Perfekt.
Und das ist jetzt die erste Achterbahn seiner Art weltweit.
Und was die Shows angeht, was die Präsentationen angeht, gibt es da noch irgendwas, was hier wird, was du hervorheben möchtest? Du hast einiges auch schon gesagt, was das Thema Tierschutz, Tierrettung.
Genau, also ich denke, wir haben also drei Hauptpräsentationen mit den Tieren, Orcas, Delfine und Meerseelöwen und Walross. Und die sind ein bisschen unterschiedlich natürlich. Ich finde halt Seelöwen- und Walross-Präsentation lustig, weil halt diese Tiere eignen sich dazu, einfach auch das ein oder andere spaßige Elemente mit einzubauen und hat sorgt immer wieder für Lacher. Und natürlich, der Klassiker ist ja in allen unseren Parks bei den Orca-Präsentationen, dass halt in den ersten Reihen nach wie vor halt, wenn man möchte, die sogenannte Splash Zone existiert, wo man halt eben mit relativ kaltem Wasser unter der Sonne Floridas halt Abkühlung erfahren kann, wenn die Orcas vorbeischwimmen.
Okay, das klingt spannend. Ab in die Splash Zone. Zu den Wasserparks noch ein Wort? Willst du da vielleicht, wo wir schon bei der Splash Zone sind? Das
genau.
Also ich gehe jetzt erst in die SeaWorld, werde da schon mal nassen. Jetzt habe ich aber
genau
Lust bekommen
auf mehr. Ja, das hoffen wir natürlich. Deshalb haben wir auch diese Parks in Orlando und auch in den anderen Standorten. Man sollte auch dran denken, je nach Jahreszeit ist es durchaus etwas wärmer in Florida oder in Südkalifornien. Und da kann man halt eben mit diesen Wasserparks, also wunderschön einen Tag quasi unter der Sonne im Wasser verbringen. Mit Aquatica. Orlando ist ja nicht am Meer, also von daher ist es da eine Möglichkeit, so dieses Erlebnis am Strand mit Wasserrides halt zu kombinieren. Ehrlicherweise fliegt man nicht ganz so weit wie aus Europa nach Orlando, um halt nur einen Wasserpark zu machen, aber ist man etwas länger dort, ist das eine tolle Ergänzung oder Erweiterung des Erlebnisses. Und da sind natürlich viele Superlative in diesem Wasserpark. Also ich will jetzt also keine Vergleiche stellen, aber wir haben über 44 verschiedene Slides in Aquatica. Da gibt es halt auch Sachen, die ein bisschen verrückter sind, wo man halt in so ein Glasaufzug einsteigt und dann wird einem der Boden unter die Füße weggezogen, erstmal 180 Grad in die Tiefe, so 10, 15 Meter, ehe man dann halt in die Röhre dann weiterrutscht. Also das muss nicht jeder machen, aber ist natürlich auch spannend und auch aufregend. Aber ich gehe gerne in die sogenannte Lazy Rivers und lasse mich einfach treiben unter der Sonne. Ja. Es gibt dann ein Lazy River in Anführungsstrichen namens Rower Rapids, wo halt die Strömung sehr stark ist, dann kann man einfach halt auch ohne Rettungsring oder sowas halt einfach hindurchgeschoben werden. Ist manchmal auch schwer, etwas rauszukommen, weil die Strömung so stark ist. Aber das ist vor allem bei jungen Erwachsenen halt sehr, sehr beliebt.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Und ich meine, in Orlando macht man eben mal Themenparks, das ist ganz klar.
Das gehört auch mit dazu.
Und da gibt es halt eine sehr große Vielfalt mit den Mitbewerbern und wir haben auch sehr viele Besucher, die wiederholt in die Gegend kommen und beim ersten Mal vielleicht SeaWorld gemacht und dann eben einen anderen Park von uns dann beim zweiten Besuch machen.
Die große Frage, die sich mir immer noch stellt, wann ist die richtige Zeit? Du hast es eben gerade schon gesagt, in Florida ist es eigentlich fast ganzjährig relativ warm. Im Winter kann es auch mal ein bisschen kühler werden. Hast du da einen Tipp? Und einerseits, was die Jahreszeit angeht, Andererseits vielleicht auch, was die Tageszeit ist. Sollte man morgens früh gleich bei Park öffnen lassen? Wie sieht es aus?
Ja, das vor allem Ding. Also gute Frage. Also das hören wir auch öfters. Ja, zunächst einmal vor allen Dingen, wenn man halt aus Europa nach USA fliegt und vielleicht wirklich relativ am Anfang in Orlando ist, da ist das Thema Jetlag ganz, ganz wichtig. Man macht halt um 4 Uhr morgens auf, egal ob man will oder nicht. Aber grundsätzlich, und deshalb kann man halt recht früh in die Themenparks, sollte man auch. Mhm. Die machen um 9 Uhr auf in der Regel und da ist der Park eben noch nicht überlaufen, also relativ gut zu besuchen. Da kann man eben die Sachen machen, die möglicherweise später am Tag eine Wartezeit oder sowas halt haben, also bei den Rides. Also wirklich aufstehen, morgens am Park da sein, auch wenn man kein Jetlag hat, weil der amerikanische Besucher, der frühstückt gemütlich und kommt in der Regel erst so kurz vor Mittag, also in den Parks. Es wird dann ein bisschen voller. Das andere, was man machen kann, ist auch konter, einfach gegen den Uhrzeigersinn. Also irgendwie der Mensch ist so gepolt, der will immer im Uhrzeigersinn durch den Park laufen, einfach in die andere Richtung oder ganz nach hinten gehen und von hinten nach vorne den Park besuchen.
Also eine gewisse Flexibilität, genau, glaube ich, angesagt, dass man so ein bisschen schaut, was ist gerade frei, wo sind die Schlangen nicht so?
Genau, also ein bisschen Vorbereitung, was will ich machen in dem Park, auf was könnte ich dann verzichten, wenn ich keine Zeit mehr habe. Ganz wichtig auch, egal zu welcher Jahreszeit man halt die Park besucht, einfach unter der Woche, wenn man das einrichten kann. Und im Urlaub ist das ja meistens so, weil als immer noch auch in Orlando sehr viele Besucher eben aus der näheren Umgebung zu uns kommen und die haben meistens in der Zeit meistens am Wochenende Zeit, ganz klar. Und dann jahreszeitmäßig, ja, wenn man es einrichten kann und nicht an Schulferien gebunden ist, dann finde ich halt so der Mai ist sehr schön, auch so vom Wetter her. Und da ist dieser ganze Oster-Spring-Break-Verkehr, Besuchszahlen halt etwas abgeebbt. Und der amerikanische Sommer beginnt ja erst so Ende Mai, Anfang Juni. Oder halt im Oktober. Also da ist auch wieder das Wetter sehr schön und nicht so humid. Aber wir sprechen jetzt von Florida. Mhm. Und auch die Besucherzahlen, ja, ein bisschen weniger. Obwohl da jetzt auch so ein bisschen ein zweiter Peak sozusagen halt entstanden ist durch die Events, die in den Parks sind.
Aber wer kann, sollte schon so ein bisschen in die sogenannte Shoulder Season gehen. Also der Frühling und der Herbst sind schon.
Ja. Also das wäre schon, wenn man halt das anpassen kann, schon ratsam. Aber unsere Parks durch, vor allen Dingen SeaWorld Parks, durch die Tierpräsentation, wo halt locker 5000 Leute sitzen und zuschauen, ist nicht ganz so schwierig, auch in der High Season, Hochsaison zu besuchen, weil eben die Leute sich unterschiedlich verteilen. Also wenn man halt nicht zu einer Präsentation geht, Tierpräsentation oder die bereits gemacht hat, die finden ja mehrmals am Tag statt, kann man während einer Präsentation zu den Achterbahnen gehen, da ist die Wartezeit dann eben geringer. Natürlich kann man halt auch so genannte Front-of-Line-Tickets oder Pässe halt auch buchen hinzu, wenn man halt möglichst viel in kurzer Zeit erleben möchte.
Nochmal zum Timing. Ich glaube, ihr macht auch eine ganze Menge Festivals und andere Events.
So ist das. Also das ist ein Bereich, zugegebenermaßen nicht nur bei uns, sondern bei allen Themenparkbetreibern in den USA über die letzten Jahre wirklich zusätzlich einfach zu dem normalen, in Anführungsstrichen, Erlebnisse, die man im Park haben kann, sehr viele Events zusätzlich. Das heißt eigentlich, im Laufe des Jahres findet irgendwie ein Festival oder ein bestimmtes Event statt, das man halt eben ganz normal zum Eintrittspreis zusätzlich besuchen kann. Angefangen von irgendwelchen Musikfestivals, bestimmte Musikrichtungen, lateinamerikanische Musik oder halt Country-Musik oder Oldies. Aber halt eben Food and Wine Festivals finden bei uns statt oder im Sommer Summer Nights in den Parks, wo halt eben in den Abendstunden, wo die Parks länger auf sind, dann halt auch tanzen Musik, also mit DJs auftreten oder halt sowas. Und dann gibt es halt eben Chinese New Year oder halt ganz, ganz, ganz beliebt inzwischen natürlich halt unser Christmastown Events über die Weihnachtszeit oder halt eben Halloween.
Halloween, hätte ich wollte gerade sagen, ja.
Im September, Oktober. Das allerdings ist, zumindest wenn es so um die nächtliche Fright-Event geht, also wo man halt eben die Leute erschreckt, das ist dann auch ein zusätzlicher Eintritt. Also da braucht man einen weiteres Ticket, also dann wird halt der Park dann eben abends, Frühabend zugemacht und dann halt 2 Stunden später wieder aufgemacht. Und das ist ein Bereich, ja, grundsätzlich nicht nur in den USA, aber ist ja auch inzwischen hier in Deutschland übergeschwappt, wo halt sehr viel Mühe gemacht wird und ist sehr populär. Das heißt, der Park wird umgestaltet in verschiedene Haunted Houses, wo man halt hineingehen kann und sich anschreien und beängstigen lassen kann. Oder man kann die Achterbahn im Dunkel fahren oder halt eben auch eher ja, bei bestimmten Musik-Events dann halt teilnehmen oder ganz spezielle Halloween-Getränke und Essen halt.
Ja, sehr lebendig. Das Thema Halloween abgestellt.
Genau.
Viele der anderen Events, die du erwähnt hast, sind aber im Grunde tagsüber und sind auch in den Eintrittstischen
gemeint. Genau, also jetzt Halloween ist die Ausnahme und bei den Food and Wine Festivals natürlich, da kann man halt so eine Karte kaufen, dass einen dann für 8 oder 9 Häppchen oder Probeteile dann kann man dann abklappern sozusagen und probieren es verteilt in den verschiedenen Parks.
Stichwort Tickets. Was kostet's und wo kaufe ich die am besten?
Ja, vielleicht fangen wir mit dem zweiten. Zuerst an, also man sollte es auf jeden Fall vorher kaufen, ehe man ankommt, denn erstens bemühen wir uns, die Preise im Voraus etwas geringer zu halten als halt direkt am Parkeingang. Ja, was kostet das? Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, wenn man halt nur einen Tag einen Park besucht, kommt es ein bisschen darauf an, ob es jetzt Busch Gardens oder SeaWorld, unser Wasserpark, aber man sind da jetzt bei 75 bis 125 Dollar, also zum vollen Preis in der Rede. Aber wir haben natürlich Vertragspartner, die halt die Tickets im Voraus übers Reisebüro verkaufen in Euro inklusive Steuer, die ja in den USA dann noch draufkommt. Das ist in der Regel dann halt eben ein bisschen günstiger. Wo die eigentliche Ersparnis zu finden ist bei den Kombi-Tickets. Also wenn Sie bereit sind, mehrere unserer Parks, und das ist in Florida dann am leichtesten, weil wir dort 5 haben, zu besuchen, dann gibt es halt eben auch Kombinationstickets. Und da ist quasi, je größer das Ticket, also das heißt, je mehr Parks oder je mehr Tage es beinhaltet, eben jeder Besuch umso günstiger. Ja, also wir haben beispielsweise, was wir nennen, so ein 2- oder 3-Visit-Ticket, wo man eben 3 unserer 5 Parks in Florida besuchen kann. Also die kann man auch vor Ort erst kurzfristig auch auswählen. Man legt sich nicht im Vornherein fest, welche Parks man besuchen will, sondern man kann das umgestalten und man hat dann eben innerhalb von 14 Tagen Zeit, die Parks dann zu besuchen. Also ab dem ersten Besuchstag kann man den zweiten und dritten Besuch dann, muss nicht hintereinander sein, sondern innerhalb von 2 Wochen dann halt machen. Oder man geht halt zu einem Park, weil es einem so sehr gefallen hat oder man nicht alles gesehen hat, kann man dasselbe Ticket auch für einen zweiten Besuch im selben Park nehmen.
Und wenn ich mir jetzt mal Einzelticket kaufen sollte, dann muss ich mich da schon auf das Datum festlegen oder kann ich mir von Deutschland aus ein Ticket kaufen und dann einfach sagen, in einem bestimmten Zeitraum besuche ich den Park?
Ja, wenn Sie zu uns direkt auf die Website gehen, dann müssen Sie sich für einen bestimmten Tag festlegen. Okay. Aber die Tickets, die im Reisebüro und über unsere Vertragspartner hier in Europa oder in Deutschland zu buchen sind, die sind, was wir so intern Any-Day-Tickets. Also da kann man halt den Besuchstag selber aussuchen. Und Tickets, die über den Vertragspartner, Veranstalter im Reisebüro verkauft werden, die sind 1 Jahr gültig ab Verkaufstag.
So, ja, 366 Tage. Ja. Also das ist ja nochmal ein echter Tipp, dass man sagt, okay, ich möchte A, Geld sparen, ich möchte eventuell kombinieren, dadurch nochmal weiter Geld sparen. Ich bin aber trotzdem flexibel und deshalb ist also der Buchungsweg über Reisebüros, über Veranstalter, über die, das gesagt, Vertragspartner, das ist schon sinnvoll. Das kann man echt empfehlen.
Das kann man wirklich empfehlen und man darf auch nicht vergessen, wenn wir wieder das Beispiel Orlando nehmen, wo sehr viele Themenparks sind und man möglicherweise nicht nur unsere Parks besuchen will, sondern auch die Mitbewerber, die auch wunderschöne Angebote haben. Wenn man erst vor Ort anfängt zu überlegen, welches Ticket und welche Parks ich besuchen will, dann ist schnell mal einen halben Tag oder mehr verloren, einfach durch die Vielfalt der Angebote. Da kann ein Reisebüro, das sich auskennt, sehr gut helfen oder sie recherchieren im Voraus, welche Parks ich besuchen möchte, was ich auf jeden Fall empfehlen würde und ersparen einen halt diese Sucherei dann halt vor Ort. Mhm. Und ja, so oft höre ich, dass man irgendein Ticket gekauft hat in Orlando kurzfristig und es nicht voll ausgeschöpft hat, also zu viel ausgegeben hat, weil man sich hat überzeugen lassen, irgendein Ticket zu kaufen, das man dann letztendlich nicht braucht. Mhm. Also es ist leider halt sehr vielfältig, also welche Ticketangebote es gibt in Orlando. Das ist ja ein großes Geschäft, in Anführungsstriche. Deshalb vorher informieren, vorher überlegen, welche Parks man besuchen will und dann vorher das Ticket kaufen. Und deshalb bieten wir ja auch diese Flexibilität, dass man halt eben sich nicht wirklich festlegen muss, an welchen Tag und welche Parks ich besuchen möchte, sondern einfach nur innerhalb unserer Gruppe. Die Parks will ich besuchen, aber das entscheide ich dann vor Ort, an welchen Tag und welcher Park.
Also rechtzeitige Informationen, rechtzeitige Planung, dann wirklich Buchung von Deutschland aus. Das ist absolut zu empfehlen. Eine Frage habe ich noch, was die möglichen Besucher angeht. Wir sprachen vorhin, wir haben gesagt, das ganze Spektrum vom auch relativ kleinen Kind bis zu den Großeltern, Pärchen, Familien, was auch immer. Eine Sache finde ich immer ganz wichtig, gerade in den USA ist es auch ein ganz wichtiges Thema, aber auch für unsere deutschen Gäste eben, Stichwort Barrierefreiheit. Wie sieht es da aus?
Eigentlich sehr gut. Wir bemühen uns natürlich, dass all unsere, ja nicht nur die Parkeingänge auf jeden Fall und die, sagen wir, die Stadien, wo man halt eben die Präsentation sehen kann, aber auch viele der Rides sind barrierefrei. Aber es gibt für jeden Park auf Englisch auf der Webseite in den sogenannten FAQs, also Fragen und Antworten, gibt es ein Dokument, das man runterladen kann oder halt online anschaut, das wirklich sehr detailliert die Accessibility oder die Zugänglichkeit der einzelnen Rides, also es ist wirklich auf Ride heruntergebrochen, aufgezeigt, für Gehbehinderungen geeignet, ja oder nicht.
Also auch da ganz wichtig, rechtzeitige Planung. Aber grundsätzlich, glaube ich, die Botschaft, dass die Parks sehr gut darauf eingestellt sind, auf dieses Thema und dass es darüber wirklich auch sehr viele, sehr detaillierte Informationen gibt. Das ist man aus Deutschland so teilweise noch nicht gewohnt. Und von daher finde ich, sollte man das an der Stelle auch mal erwähnen.
Ja, das ist einfach sehr wichtig, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Lebensweisen und Arten inzwischen. Und wir wollen halt für alle etwas bieten. Und das bezieht sich auch auf den Wasserparks durchaus. Ja? Also da, wenn man halt irgendwie Treppen steigen müsste, da gibt es halt auf Aufzug, normalerweise eben nur für die Mitarbeiter, aber halt für diese Menschen dann auch. Oder halt eben die Möglichkeit, ins Wasser zu gehen, wenn man einen Rollstuhl halt hat. Es gibt halt auch wasserfeste und Wasser über den Sand transportierbare Rollstühle, die man dort für den Tag ausleihen kann oder gestellt bekommt. Ein bisschen unterschiedlich.
Ja, sehr schön. Ja, wir haben jetzt gerade zum Schluss ganz viel über das Thema Planung und Organisation geredet, haben da ganz viele wertvolle Tipps von dir bekommen, lieber Norbert. Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast? Irgendwas, einen Tipp, eine Empfehlung, die du loswerden möchtest? Irgendwas, was dir wichtig erscheint?
Ich denke, dass man einfach mit einem offenen Erwartungshaltung in unsere Parks gehen soll. Es gibt viel, das vermutlich auch überrascht. Ich würde vielleicht bei den Parks, die und das sind ja die meisten von uns, die auch Wasserelemente haben. Wir haben ja auch einige Water Rides in SeaWorld, wo man halt durchaus auch nass werden kann. Dran denken, das ein oder andere, vielleicht ein Handtuch da mitzunehmen, oder halt eben nicht direkt am Morgen sich nass spritzen lassen, sondern erst am Nachmittag, wenn man nach Hause geht.
Oder im Zweifel ein frisches T-Shirt
nehmen. Genau. Ach, wir verkaufen gerne Handtücher und T-Shirts, auch in den Stores, wenn das halt arg schlimm geworden ist. Was man vielleicht bedenken sollte, das ist leider auch die Welt, in der wir heutzutage leben. Also am Parkeingang gibt es halt so einen kleinen Security-Check, wie am Flughafen, nicht ganz so extrem. Wenn man halt mit einem Rucksäckchen reinkommt, muss halt kurz reingeschaut werden. Was wir eigentlich nicht so gerne sehen, ist, wenn halt irgendwie Mahlzeiten, komplette Mahlzeiten mit hineingebracht werden. Also da sollte man lieber halt im Hotel lassen. Wasser ist kein Problem. Aber das Essen und Trinken in den Parks, das man halt übrigens auch in Form eines All-Day-Dining-Angebots buchen könnte, ist halt auch sehr vielfältig. Nicht nur jetzt Hamburger und Hotdogs und French Fries, wie man es vielleicht vermuten würde, sondern es gibt da auch inzwischen sehr gutes oder auch à la carte Restaurants in allen unserer Parks. Das ist aber jetzt nicht spezifisch zu unseren, sondern grundsätzlich, dass man sich da auch wohl ernähren kann. Dann daran vielleicht denken, nicht irgendwas hineinschmuggeln zu wollen, in Anführungsstrichen, und einfach viel Zeit nehmen. Und wie heißt es so schön auf Amerikanisch? Hydration, also immer halt Wasser dabei haben und dran denken, dass das Klima oft halt etwas anstrengender ist als hier und nicht versuchen, in 6 Stunden alles zu besuchen und zu sehen, was halt vielleicht wirklich 10 bis 12 Stunden benötigt.
Also auch da Pausen machen. Ja, auch da zählt wirklich gute Vorbereitung. Man sollte planen, man sollte sich gut informieren und dann entspannt in so einen Tag reingehen, sich einfach mal treiben lassen, sich auch überraschen lassen. Du hast es gerade gesagt. Also die Parks bieten dann selbst wenn ich mich informiere über die Website oder im Reisebüro, dann stelle ich dann vor Ort dann eben doch das eine oder andere fest, was ich mir so nicht vorgestellt habe, was spannend ist, was ich dann doch sehen möchte. Und deshalb braucht man Zeit. Ja, vielen Dank, lieber Norbert Simon. Wir haben jetzt viele tolle Tipps bekommen zu den United Parks and Resorts mit den Marken SeaWorld und Busch Gardens. Viele praktische Tipps, viel Inspiration. Das war unser Podcast Meine Reise USA. Alle 2 Wochen neu. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.